textbooks have been written about it. Countless talks have been illuminating all of the errors of our ways. And still, all this sucky software is out there. But Fefe over here, the hero of our show, has put all of these best practices into his work to try to create a secure website. He's going to show us how it's done so that we can all sleep way better at night and with that template go back and secure our own software. And so with that, I'm going to hand it right over to Fefe. Give him a round of
Willkommen zur deutschen Übersetzung von Writing Secure Software von Fefe, live from 37C3. Alle Vorträge am Kongress werden live zwischen Deutsch und Englisch und in eine weitere Sprache übersetzt. Wir freuen euch auf eure Rückmeldungen. Die Übersetzerinnen für diesen Talk sind ITBane, M und Ipwin. Hallo, willkommen. Die Slides sind noch nicht fertig. Es sind von einer früheren Version. Ich habe versucht, sie zu updaten, aber das hat den Flow kaputt gemacht. Und ja, die Audience von diesem Vortrag war letztes Mal eher so Business-Leute und hier sind wir ja eher Hacker. So, über mich. Was mache ich? Ich bin ein Auditor für IT. Ich lese euren Source Code und ich zeige euch, was für Bugs ihr habt. Aber bevor wir anfangen, möchte ich etwas feiern. Das hier ist eine Kaspersky-Nachricht. Dort seht ihr es. Hier gibt es eine Kaspersky-Meldung von einer Malware, die Dietlibc benutzt. Und da freue ich mich.
Some of the malware people know what's good.
Manche von den Malware-Leuten wissen, was gut ist. So, die Hauptfrage ist, wenn ich mit Kunden rede, wir zahlen so viel Geld, warum funktioniert das nicht? Und die Antwort ist, ihr macht das falsch. Hier eine kleine Einleitung.
Die meisten Menschen sagen, sie haben nicht genug Zeit, aber jeder hat genau gleich viel Zeit am Tag. Wir schauen uns mal so eine Demo-Runde an. IBM als großer Anbieter, was ist eigentlich mit IBM's Watson passiert? Oder auch CrowdStrike wollte die Sicherheit mit AI revolutionieren, das hört man auch nichts mehr von. Wir spielen jetzt mal eine Runde IT-Security Minesweeper. Wir alle kennen Gartner. Sie veröffentlichen Empfehlungen, welche Produkte man denn eigentlich so benutzen müsste. Schauen wir uns mal an, was mit den Leuten passiert ist, die auf Gartner vertraut haben. Kategorie 1, Firewalls. Wie hat das Ganze angefangen? Ja, FortiGate wurde empfohlen und die haben sehr, sehr viel Marketing, blabla, das sie schreiben. Und wenn man sich das mal anguckt, dann geht es gar nicht so gut voran. Viele CVEs. Schauen wir uns so ein Pattern an. Firewalls. Ich brauche keine Firewall. Ich habe keine unnötigen Ports offen. Gut, zweite Disziplin, Endpoint Protection. Trellix als Beispiel ist bei Gartner empfohlen worden. Ich kannte die Firma selber nicht. Sie haben sehr, sehr gutes Marketing. Aber sie haben halt auch viel mehr Angriffsoberfläche geschaffen. Okay, und es interessiert mich auch nicht. Ich benutze kein Schlangenöl, ist mir egal. Passwortmanager, dritte Kategorie. Was ist empfohlen? LastPass wurde empfohlen. Ihr wisst wahrscheinlich, worauf ich hier hinaus möchte. hat nicht so gut funktioniert. Sie wurden aufgemacht und alle ihre User und ihre Passwörter sind veröffentlicht worden. Hier erkennen wir wieder ein Vorgehen. Wir benutzen einfach keine Passwörter mehr. Als Bonus Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wie hat das angefangen? Gartner empfiehlt Duo, jetzt gekauft von Cisco, ist auch egal. Hat auch nicht funktioniert. Wie funktioniert das Ganze? Der Server fragt die Cloud, ob es denn der fragt nach Erlaubnis. Die Cloud sendet eine Nachricht ans Smartphone. Man muss mit draufklicken und bestätigen, dass man sich eben authentifiziert. Und wenn man genau hinguckt, sieht man, ja, wo das Ganze herkommt. Und naja, wenn man nicht genau hinguckt, dann ist es egal. Und wenn wir Public Encryption benutzen, dann brauchen wir es nicht. Das ist schon Zwei-Faktor-Authentifizierung. Genau. Als nächstes hier das SIEM. Als Kategorie Splunk als Marktführer. Macht das Ganze auch sicherer, bis man es installiert, weil dann gibt es eine Remote Code Execution. Gut. Nächste Kategorie als Bonus, Patch Management. Das ist mir selbst ein sehr wichtiges Thema, weil die Leute haben angefangen zu diskutieren, welche Patch installiere ich denn, welche installiere ich zuerst. Und wir schauen uns an, welches Patch brauche ich denn eigentlich und nur dann benutze ich ihn. Und es gibt einen sehr deutschen Podcast in Deutschland über eine deutsche Kommune, die gehackt wurde und dann muss das Militär gerufen werden, um zu helfen. Was ist meine Empfehlung dafür? Einfach jeden Patch sofort installieren. Wir erkennen ein Schema in der IT-Security. Die IT-Security empfiehlt ein Thema und wenn man sich daran hält, dann hat man ein Problem. Wird mir gehackt. Genau. Ist hier als Beispiel das Schlangenfutter neben der Schlange. So, wenn wir uns nicht auf die Empfehlung der Industrie verlassen können, was machen wir denn eigentlich? Also, das Ganze ist nicht fair. Ich habe gar nicht genug Zeit. Ich muss die ganzen schlechten Security-Produkte aufräumen. Gut, was habe ich gemacht? Ich habe einen Blog geöffnet, jetzt schon einige Zeit. Was brauche ich denn eigentlich, um das anzuzeigen? Ich brauche eigentlich nicht viel. Eigentlich kann ich nur statischen Content ausliefern. Eine Suchfunktion ist ganz nett. Die Kommentarfunktion ist eher uninteressant. Möchte mich haben, ist rechtlich schwierig. Die Leute posten komische Sachen, Links zu Malware und so. Ja. Was brauche ich eigentlich? Version 1.0, Standard-Webserver mit ganz einfachem Blog, ein HTML-File pro Monat und man kann sich das Ganze auf Google angucken, wenn man danach sucht. Es gab dann so ein paar kleine Skripte, um zu posten, einfach per SSH verbinden, ein Kommando ausführen und fertig. Super Design, sicher, einfach, wenig Risiko, sehr gute Performance. Aber als Nachteil, leider kann man daraus keinen Talk beim CCC machen. Viel zu langsam, viel zu langweilig. Also, ich brauche Sicherheitslücken hier. Was habe ich getan? Ich habe einen Webserver geschrieben. Vielleicht den Blog als Plugin dafür schreiben. Das hat Nachteile. Wenn jemand den Blog hackt und der TLS-Schlüssel ist dann in derselben Anwendung und das will man vielleicht nicht beieinander haben. Deswegen ein Modul für einen Webserver, schlechte Idee. Die mögliche Antwort dafür ist, na gut, mache ich das halt als eigene User-ID auf dem Webserver. Ist unter Linux unterschiedliche User-ID, egal, auch unter anderen Betriebssystemen wäre das dasselbe Prinzip. Man kann dann die Crypto-Keys nicht sehen, wenn man den Blog aufmacht, weil der Webserver andere Berechtigung hat. Währenddessen wurde in der Industrie das hier gemacht und das ist ein Running Gag über den ganzen Vortrag hinweg. Ich vergleiche das, was ich gemacht habe, mit dem, was die Industrie macht. So, also, was habe ich getan? Wo ist der Content? Einfache Dateien auf der Festplatte. Aber das ist zu unprofessionell für einen CCC-Talk, reicht es nicht aus. Ich habe für ein anderes Projekt einen LDAP-Server geschrieben, den kann man doch hier auch benutzen. Und gleichzeitig hat die Industrie das hier gemacht. Und das ist eine Werbung von Northrop Grumman, einem Militärproduzenten, wo sie ihr Full Spectrum Cyber mit bewerben. Warum schreibe ich einen eigenen LDAP-Server? Er ist sehr klein. Und als Auditor weiß ich, dass man eine Chance haben muss, den Code zu auditen. Und dafür, je weniger Code, desto besser. Man hat nur begrenzte Zeit. Und deswegen ist es halt einfach. Genau. Was haben wir hier? Postgres als Datenbank-Server, SLAPD als der bekannte LDAP-Server und TinyL der einzige, der eigene, der eben beschrieben ist. Genau. Gleichzeitig in der Industrie das.
Wenn jemand irgendwie in den Block CGI reinkommt, they can jedes Datei lesen, die der Blocker lesen kann, da muss ich was gegen tun. Industrie hat das getan, okay. Was gemacht? Der Mechanismus in Linux ist halt ein SecComp syscall, der das verhindert. Wenn ich aber selbst öffne, kann ich nicht entblockieren. Also wenn ich die Open System Call für meinen Blog ausschaltet, dann kann man halt nicht die Zeit lesen, das brauchen wir nicht. Also, wir können den Code umschreiben, bevor ihr
man öffnet den Content, den man braucht am Anfang und danach verbietet man das, den Open Syscall, weil dann kann man einfach danach auf den Content vom Angreifer schauen und aber an dem Zeitpunkt hat man gar nicht mehr die Privilegien, um irgendwelche gefährlichen Sachen zu machen. Also in dem Fall callen wir einfach Local Time am Anfang, dann macht man den Open Syscall, der libc cache die Zeitzonen-Datenbank und später, wenn wir dann den Angreifer kontrollierten Daten lesen, dann haben wir schon gar keine Privilegien mehr. Das ist ein Vorteil von SecComp über SE Linux, weil da können wir einfach die Privilegien droppen. Wenn wir den Source Code eines Programms haben, dann können wir einfach entscheiden, was wir machen müssen, bevor wir Privileges droppen und was wir danach machen können. Das hier ist tatsächlich eine Darstellung von der estnischen Cybersecurity Agentur. So, und was habe ich getan? Sagen wir, jemand hackt den Blog, das Blog-Modul. Und jemand anderes nimmt die Software und nimmt Passwörter von Usern, das ist ein übliches Problem. Dann sehen wir, wenn jemand die Server-Komponente übernimmt, dann kann der auch alle anderen Verbindungen sehen. Das ist ein ziemlich großes Problem, nicht wahr? Und man kann was dagegen tun. Das sind die guten Nachrichten.
In
meinem Beispiel benutze ich CGI anstelle von Fast CGI, weil bei Fast CGI spawnt man nicht einen Prozess für jeden Request, aber bei CGI tut man es. Sondern öffnet stattdessen einen Thread oder so. Aber dann kann man in diesem Prozess mit den vielen Threads Daten cachen, aber aus Sicherheitsgründen benutze ich kein Fast CGI. Also kann ich auch kein Caching machen. Das ist eine ziemlich große, ein ziemlich großes Problem. Und dann könnte man immer noch Debug-APIs benutzen, zum Beispiel ptrace. Aber ich kann einfach seccomp benutzen, um das zu verbieten. Wenn ich die beiden Sachen benutze und der Angreifer den Blockprozess übernimmt, dann kann der Angreifer nur die Daten sehen, die er selber gesendet hat. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Enisa ist sogar eine EU-Agentur. Finde ich sehr interessant. So, angenommen, der Angreifer kann meinen Blog hacken. Dann kann er jegliche Access Controls, die ich im Blog implementiert habe, umgehen. Weil das alles vom gleichen Programm gehandelt wird. Wenn ich zum Beispiel ein Admin-Interface habe oder sowas. Also, ja, es ist wirklich schwer, Access Restrictions zu implementieren in seinem eigenen Code. Und das heißt, meine Lösung ist, ich mache einfach überhaupt keine Access Restrictions. Dann das heißt, wenn man ein Passwort an meinen Blog sendet, dann weiß der Blog nicht, ob das richtig ist oder falsch, sondern es öffnet eine Verbindung zum Credential-Server, zum Login-Server, und der weiß es dann. Das heißt, wenn wir jetzt die Debug-APIs deaktiviert haben und die Sachen isoliert sind, dann kann man hier nichts. Dann kann man, weil wir das gemacht haben, kann der Angreifer nichts weiteres machen. James Bond Territory. Das geht ja hier langsam in Richtung James Bond. Die Industrie hat angefangen, Threat Intelligence something zu machen. Okay, sagen wir, der Angreifer hat meinen Blog gehackt und greift jetzt das Tiny LDAP. Greift jetzt Tiny LDAP an. Und dann haben wir wieder genau das gleiche Problem. Der Angreifer kann andere Verbindungen zu Tiny LDAP sehen und das müssen wir irgendwie verhindern. Und da könnten wir zum Beispiel das gleiche Ding machen, was wir auch mit dem Block gemacht haben. Wir könnten einen Prozess pro LDAP-Request machen und dann deaktivieren wir ptrace. Jetzt können wir selbst mit Code-Execution nicht sehen, was andere Leute für Passwörter benutzen. Die Industrie hat wieder mal irgendwelchen Bullshit gemacht. Man kann natürlich im LDAP-Store immer noch das Passwort sehen. Und die Industrie sagt, man nimmt einfach gesaltete Passwort-Hashes, aber auch wenn wir das machen, dann kann der Angreifer die Hashes mitnehmen und kann sie offline brute-forcen. Aber da ich selber die Nutzer habe, kann ich kontrollieren, was für Passwort-Komplexität sie haben.
Gut, als nächstes kommen wir zu einem echten Problem, nicht nur für meinen Blog, sondern eigentlich für alle Anwendungen im Internet. Was ist, wenn der Angreifer nicht die Daten stehlen will, sondern sie einfach verschlüsseln möchte, sich einfach ändern? Ransomware zum Beispiel. Meine Idee war, dass der Datastore im LDAP nur lesbar ist. Also kann nicht geändert, kann vom LDAP-Prozess nur gelesen werden. Wenn man es ändern möchte, wie zum zum Beispiel einen neuen Blog-Eintrag erstellen. Das wird in ein anderes File geschrieben, das ich Journal nenne. Und dann wird es eben hinzugefügt. Wenn ich irgendwelche Änderungen machen möchte oder Rollbacken möchte, dann muss ich eine Änderung in dem Journal machen. Der Unterschied ist jetzt, dass nur die Unterschiede in diesem Journal-File, in diesem Log-File vorhanden sind. Dadurch wird die Performance natürlich schlechter, je länger der Service läuft, weil das Journal immer größer wird. Deswegen muss dieses Journal immer wieder in dieses Read-Only-File mit reingeschrieben werden. Und das mache ich manuell. Weil Tiny LDAP das selber nicht kann, musste ich das eben selber machen und habe es dann eben so getan. Genau. Mit SecComp kann man nicht nur ganze Syscalls verbieten, man kann auch Filter setzen, wie zum Beispiel, dass Open nur mit der Option OOpend gemacht werden darf. Und was es unter Linux tut, ist, dass alles, was in diesen Deskriptor geschrieben wird, an das Ende hinzugefügt wird. Sprich, wenn jetzt jemand das Tiny LDAP Binary hackt und Änderungen tun kann, dann kann er nur ans Ende der Datei dazu schreiben. Das heißt, wenn ich gehackt werde und jemand Müll reinschreibt, dann kann ich einfach alles, was Müll ist, am Ende rauslöschen. Als Unterschied, wenn jemand in eine Datenbank Müll reinschreibt, dann muss ich ein Datenbank-Backup zurückspielen, weil es könnte ja in jeder an jeder Stelle Dinge geändert werden. In dem Fall kann ich einfach nur Dinge im Dateisystem ändern und gut schlafen. Gleichzeitig hat die Security-Branche irgendwelche Mesh-Architekturen gebaut. Genau. Die Journal-Integration ist bei mir gemacht, manuell und regelmäßig. Wenn ich das tue, weil es nicht so viele Daten sind, nach ein, zwei Wochen, dann kann ich da einfach nochmal drüber gucken und schauen, sieht das alles gut aus oder nicht. Aber das ist in anderen Szenarien natürlich nicht so einfach umsetzbar. Aber man muss wissen, auch in anderen Anwendungsfällen sind nicht alle Daten groß, sondern nur ein Teil. Und wie zum Beispiel Rechnungsdaten werden immer größer. Aber meistens habe ich nur einen kleinen Teil der Daten, die groß sind. So personenbezogene Daten und Ähnliches. Das bleibt normalerweise klein und ist sehr statisch und muss nicht so oft geändert werden. Dafür kann man diese Strategie auch benutzen. Genau, reden wir nicht weiter darüber, was die Industrie macht. Der Angreifer kann immer noch Müll in meinen Blog schreiben. Aber das ist nicht gut, aber nur weil es am Ende hinzugefügt wird, kann ich einfach jeden Texteditor benutzen, um alles wieder wegzulöschen. Und dann bin ich wieder da, bevor der Müll in den Blog geschrieben wurde. Ist immer noch nicht perfekt, aber es ist ganz gut. In dem Notfall kann man sehr schnell und sehr ruhig dem Thema nachgehen. Erst beendet man die Schreibzugriffe, dann kann man die Dinge zurückspielen und man weiß, es kann nichts geändert worden sein. Wenn man etwas löschen möchte, dann wird das auch über dieses Journal gemacht. Man trägt einen Eintrag ein, der heißt Lösche Blog-Eintrag und den kann ich auch einfach rauslöschen, wenn ich drüber schaue und sehe, es geht nicht. Alles, was ein Angreifer tun kann, ist Dinge hinzufügen und das ist in Ordnung. Und das war mein Ziel. Stressreduktion im Falle, dass etwas kaputt geht. Wenn der Boss hinter einem steht und einem ins Genick atmet und sagt, sind wir schon fertig? In dieser Situation möchte man möglichst wenig Stress haben, den möchte man vorher haben, wenn man sich überlegen kann, was man tut. Die Industrie hat mal wieder andere Dinge getan. In Ordnung. So, was ist, wenn der Angreifer keinen Müll in den Journal schreibt, sondern ein Exploit ins Journal schreibt, das nächstes Mal, wenn Tiny LDAP das rausliest, dadurch gehackt wird. Das ist eine Möglichkeit und das wäre echt schlecht. Das ist ein Problem. Aber das ist ein sehr, sehr spezielles Szenario. Wir reden hier von einem Angreifer, der einen stabilen Zero-Day in meinem Block gefunden hat, einen weiteren Zero-Day-Exploit im Tiny LDAP gefunden hat und einen dritten Zero-Day, um das, den Journal-Parser-Code aufzumachen. Das ist ein Problem, aber das Risiko ist sehr, sehr stark reduziert. Und das ist das, was ich versuche euch zu sagen. Es geht nicht alles oder nichts. Es ist schon eine gute Sache, wenn das Risiko halbiert wurde. Je mehr man von dem Risiko wegschneiden kann, desto besser ist es. Und in einer desto besseren Situation ist man, wenn ein Problem auftaucht. Ja, und je mehr man rausnimmt, desto besser steht man da im Falle eines Audits, weil man eben sehen kann, dass es besser ist als nichts. Genau. Und wenn man sich die Codebase von verschiedenen Produkten anguckt, gerade in der Industrie, dann sind es Gigabytes an Quellcode, das kann keiner mehr auditieren.
Das ist ein guter Platz, in dem ich mich befinde. Die Industrie hat wieder mal alles möglich gemacht. Was passiert, wenn jemand den Webserver angreift? Das ist immer noch ein großes Problem. Und ist tatsächlich Full Damage, also da geht alles kaputt. Wenn jemand den Webserver angreift und dann können sie alles sehen, die können alle Passwörter ausschnüffeln und so weiter. Glücklicherweise kann man nicht sehr viel dagegen tun. Ihr könnt ein Separation tun, den gefährlichen Krypto-Zeugs in ein extra Prozess und der andere trennen, aber es wurde noch nicht getan. Ich könnte Zeit darauf verwenden, aber ich habe es gemacht, aber es ist noch nicht fertig. Die Separation. Und ihr habt gemerkt, dass die Werkzeuge, die ich nutze, nur 3, 4, 5 Tools sind, nicht viele und kein Magie und so weiter. Ich identifiziere den Teil des Codes, der gefährlich sein könnte, und dann suche ich einen Weg raus, den kleiner zu machen, den Code. Webserver ist ein ongoing Prozess. Das Videoindustrie, was da. Warum habe ich es noch nicht getan? Das Programm ist viel, viel größer, als wenn du SSL nimmst, und das mache ich nicht, weil ich merke, dass der Code zu groß wird. Aber Sie können immer noch nicht den privaten Schlüssel sehen.
Okay.
Irgendwann werde ich es machen, aber momentan. Aber ich warte mir keine Wunder, weil es nur um 5% des Codes geht. Das, was die Industrie macht.
Okay, so I know what you're thinking.
Ich weiß, was ihr denkt.
What about kernel bugs?
Was mit Kernel Bugs?
So I looked at a few of the recent kernel bugs and it turns out that they usually apply to syscalls
okay.
That are rarely used in regular programs.
Ich habe geguckt nach Kernel Bugs und das sind meistens für syscalls, die ich sowieso nicht benutze. Und diese syscalls in der Liste haben nichts mit mir, meinem Projekt zu tun. Und das ist ein Muster.
Evaded all kinds of kernel bugs just because of that. So this is like a zero effort thing because obviously if you have a list of syscalls,
wenn du eine Liste von syscall hast und wenn die einfach diese Liste syscalls nur erlaubt, der Whitelist, dann hast du schon gewonnen, weil dann viele Dinge einfach nicht passieren. Und diese normalen Kernel-Bugs interessieren mich nicht, weil einfach nicht passiert. Ich muss eine kleine, muss was gestehen, ich bin ein Troll. Ich nutze die schlechteste Programmiersprache der Welt, C. Und dann trolle ich auch die Java-People.
I'm trolling the database people.
I'm trolling the database people.
Connection pools and the perf people too, because I'm still faster than most of the regular solutions.
Bin immer noch schneller als die meisten normalen Lösungen.
Software to use this kind of thing. It will be
slower than other ways. Will be slower than
other
ways.
Other software isn't as fast anyway, so.
Ich bin immer noch schneller als die meisten anderen, obwohl ich langsam bin.
So let's recap the methodology I used.
Also fassen wir nochmal zusammen, was für Methoden ich habe. Ich mache erstmal eine Liste von konkreten Angriffen, an die ich denken kann. Und dann denke ich für jeden Listenpunkt nach, wie kann ich das verhindern, was muss ich tun, und dann mache ich das. Das ist ziemlich einfach. Das ist quasi der Problem-Solving-Algorithmus. Und das nennt sich Threat Modeling. Es klingt wie ein böses Wort, weil es klingt so, als wäre es anstrengend, aber es ist nur diese drei Schritte. Du schaust dir die Software an und überlegst dir, wie sie angegriffen werden kann, und dann überlegst du dir, was du dagegen tun kannst, und wenn du nichts dagegen tun kannst, dann musst du dir das als Risiko vorstellen. Ihr seht, dass ich optimiere, wie wenig Code ich habe. Ich versuche, so wenig Code wie möglich zu haben. Je mehr Code es gibt, desto mehr Bugs gibt es auch. Am Anfang gab es so eine IBM-Studie, dass es einfach eine gewisse Anzahl an Bugs pro Zeile pro Code gibt. Und nicht nur irgendwelchen Code, sondern ich möchte vor allem weniger gefährlichen Code haben. Besonders möchte ich weniger Code haben, der Sicherheitsgarantien gibt. Zum Beispiel sowas wie, du kannst dich nicht einloggen, falls du das Passwort nicht kennst. So ein Code möchte ich in so wenig Zeilen wie möglich haben, damit es offensichtlich ist, ob es falsch ist oder nicht. Je komplexer der Code ist, desto schwieriger ist es, zu schauen, ob der Code korrekt ist. So, wie weit bin ich gekommen? Ich denke, es ist ziemlich cool. Der LDAP-Server ist paar tausend Zeilen Code. Das Blog ist 3.500 Zeilen Code plus 1.500 LDAP-Client-Library und Zlib. Und der Webserver ist auch ziemlich langsam. Leider enthält er auch die OpenSSL-Library und Zlib. Und so, wie man das ist so, wie man es haben möchte. Der meiste Code ist ein alter Code, nicht in neuem Code. Das ist meine Strategie, wenig Code in sicherheitskritischen Pfaden. Aber das interessiert die modernen Sicherheitsleute nicht. Diese Strategie heißt TCP Minimization. Ihr solltet es versuchen. Ich habe einen Talk darüber gehalten. Ist eigentlich ziemlich einfach. Das, was ich mit dem Blog getan habe, ist mit dem da habe ich auch versucht, das TCP zu minimieren. Da habe ich einfach Privilegien entfernt, und am Ende, selbst wenn ich dir Remote Code Execution gebe, dann ist es einfach, kannst immer noch nicht mehr machen als vorher. Das heißt, das Block CGI kann einfach nicht mehr die Authentifizierung machen, Es redet einfach nur mit den richtigen Services. Das ist diese Minimisierung, über die ich rede. Selbst wenn ihr bloß eine kleine Routine kleiner machen könnt, macht das. Das ist der Minimisierungsteil von der TCP Minimization. Tiny LDAP hat immer noch ein Risiko. Das im Threat Model sieht man, dass man die Passwort-Hashes lesen kann, wenn man Tiny LDAP übernimmt. Aber wenn der Block banalisiert wird, dann kann ich es einfach rückgängig machen. Das heißt, ich kann damit leben. Wenn man den Industriestandard stattdessen anschaut, Plattformentscheidungen werden von Management gemacht und nicht von technischen Leuten. Das heißt, wenn man herausfinden möchte, wer verantwortlich ist, dann denkt man, dann kriegt man, das ist dieses Team oder jenes, aber das ist schon, das gibt es schon nicht mehr. Genau.
Ja, und seit neuestem haben wir auch noch AI-Tools, die dabei helfen und einfach alle Verantwortung wegnehmen. Und dann diskutieren die Leute darüber, oh, das ist alles so schlimm, gehen wir doch in die Cloud und natürlich wird da alles sofort nur noch viel, viel schlimmer. Deswegen bevorzuge ich meinen Weg, das Problem zu beheben. Und im Endeffekt ist es, dass der Mangel an Security in Projekten ist mir selbst dran schuld. Niemand steht hinter einem mit der Schrotflinte und sagt, du darfst es nicht. Man muss es einfach nur tun. Das ist selbsterlernte Hilflosigkeit. Man muss einfach nur damit anfangen, es richtig zu machen. Wie sind wir in diese Situation gekommen? Wir sind in keiner guten Situation. Die Software ist alle Kacke. Ne? Und das liegt nicht daran, dass die Leute doof sind. Es gibt Gründe dafür. In der Vergangenheit hatten wir ganz spezifische Applikationen gehabt für einen ganz bestimmten Fall. Das wurde per Wasserfallmodell gebaut. Die Anforderungen wurden ganz klar spezifiziert und anhand dieser Spezifikation konnten wir dann sagen, was macht die Software, und nur das, was die Software machen soll, machen wir, alles andere wird verboten. Und dadurch kann sich, das ist Security, wenn alles verboten ist, was die Applikation nicht machen darf, dann kann der Angreifer nicht das tun, was er eigentlich machen möchte, nämlich etwas anderes, wie die Anwendung eigentlich tun sollte. Ja, und bevor man das überhaupt macht, kann man schon anfangen, Least Privilege zu machen, hilft auch schon sehr weiter. Heutzutage hat man ja das IKEA-Modell. Man kauft einzelne Teile, die werden von unterschiedlichen Teams gebaut, die wissen nicht, was das Endprodukt ist. Und manchmal weiß man auch selber nicht, wie das ganze Endprodukt aussieht. Aber diese ganzen kleinen Teams, die ihre Software schreiben, müssen sehr generische Software schreiben, weil sie gar nicht wissen, wofür es denn eigentlich benutzt wird. Und je mehr das Tool kann, desto besser. Und das ist das Gegenteil von Security. Und wenn Security bedeutet, zu wissen, was man tun muss und alles andere verbieten. Und in dem Fall ist es genau andersrum. Man versucht, so generisch zu sein, wie möglich zu sein. Sie sind darauf optimiert, flexibel zu sein. Und das ist nicht das, was wir wollen. Die Entwickler wissen nicht, wofür die Teile gemacht werden, und deswegen kann man auch kein Last Privilege machen. Ich weiß nicht zum Zeitpunkt der Entwicklung, welche Privilegien ich eigentlich brauche. Das heißt, was Agile macht, man findet erst im Nachhinein heraus, was die Anwendung eigentlich nicht tun kann, und das ist das Gegenteil von Security, weil je mehr man verbietet, desto besser ist die Security. Ja, und so definiert sich Agile. Man weiß selber nicht, was das Endprodukt eigentlich sein wird. Und dann geht auch kein Security-Lockdown. Das zweite Argument ist die Ökonomie auf Scale. Also je mehr ich von etwas baue, desto billiger ist es. Das kann auf ganz viele Sachen beschrieben werden, wie zum Beispiel eine Mikrowelle. Man kauft die verschiedenen Teile zusammen, schweißt sie zusammen und dann wird das Problem gelöst. Heutzutage geht es um günstige Computer. Die baut man aus fertigen Teilen und die sind dann programmierbar. Kleine ARM-Chips kosten ein paar Cent. Warum einen speziellen Chip bauen, wenn ich einen sehr billigen Chip habe, den ich programmieren kann? Und das hat das Problem, dass die Hardware mehr kann, als sie eigentlich muss und gehackt werden kann. Das in der Vergangenheit hatten wir das Bremssystem, die macht heute dasselbe wie in 20 Jahren. In Zukunft, jetzt ist sie programmierbar und kann vielleicht ganz andere Dinge, wie sie eigentlich hätte tun sollte. Die Antwort der Industrie darauf ist die Vogelstrauß-Methode. Wir wissen, der eine Kram ist unvertrauenswürdig. Also kleben wir noch mehr Software drauf, die irgendwie nicht vertrauenswürdig ist. Wir machen noch Siemen außenrum und Telemetrie und Big Data. Und so ist eine ganze Wolke außen draus gewachsen. Ist ein großer Regenwald. Als Zusammenfassung, wenn ihr nichts anderes aus diesem Talk mitnehmt, Threat Modeling ist eine gute Sache, die sollte man machen. TCP Minimization und Least Privilege, selbes Prinzip, sollte man machen. Und Append-Only Storage ist das, was man haben will. Das ist was anderes wie Blockchain, ganz wichtig, keine Blockchain. Append-Only Data Storage. So. Ja, es sind noch zwei weitere Folien, die machen wir noch. So, man soll sich daran orientieren, wenn der Blog von irgendeinem Hobbyisten im Internet besser ist als deine IT-Security, solltest du bessere IT-Security haben. Das sollte nicht passieren. Genau, das war der Talk. Ich glaube, wir haben noch Zeit für Fragen. Und jetzt bitte anstellen an die Mikrofone oder dem Signal Angel übers Internet Bescheid geben.
Wir haben vier Mikrofone, wenn ihr Fragen stellen wollt. Erste Frage aus dem Internet. Sie haben gesagt, dass Sie tatsächlich gehackt wurden. Was ist da passiert? Da nur Append-Only Schreibrechte existierten, konnte alles wieder löschen und das war es dann. Man konnte halt posten, ohne adressiert zu sein, aber macht ja nichts, ich habe dann weggelöscht.
Thank you. Microphone number one.
Yeah. Is there a second alternative for Windows and Mac OS?
Ist da eine
Sicht? So basically you can the principles I showed in this talk you can do on those two. So usually you will not be hacked because your Mac OS or Windows.
Mac OS.
That happens too. But the bigger problem is that the software you wrote.
Du kannst quasi das Gleiche auf macOS oder Windows tun, aber du kannst nicht sagen, dass Linux sicherer ist als Windows oder Mac, weil es ist eigentlich deine eigene Software, die das Problem ist. Deine Software hat Lücken. Und hier geht es nicht darum, dass Linux besser ist. Es ist besser, aber an sich könntet ihr hierfür auch Windows oder Mac benutzen. Es geht quasi darum, eigene Software zu schreiben und damit sicher schlafen zu können. Die Frage war eher, gibt es sowas wie SecComm für macOS oder Windows? Also, ich weiß, dass die BSDs ein Äquivalent haben. Ich glaube, macOS auch. Bei Windows gibt es auch Sandboxing-Message-Möglichkeiten. Schaut einfach mal in die Chrome-Sandbox. Das könnt ihr benutzen, um sowas zu machen.
So, microphone number two, except Alan, that was gone. So, microphone number three in that case. Four, yes.
Will your next talk be about writing software, secure software in Windows? And if no, how much
geht es in deinem nächsten Vortrag darum, sichere Software ins, auf Windows zu schreiben? Oder wie können wir das erreichen? Okay, nee, das wird nicht passieren, das geht einfach nicht. Hast du mal versucht, unnötige Features aus OpenSSL zu entfernen? Ja, habe ich gemacht, habe ich sogar ziemlich früh gemacht, aber es ist immer noch viel größer als mein Code. Zum Beispiel hat OpenSSL Support für UDP-basiertes TLS, dann gibt es ganz viele Cypher, die man nicht nutzt, aber es ist immer noch der größte Teil des Webservers. Hier ist noch eine Frage aus dem Internet, oder? Nee, doch nicht. Dann Mikrofon 4. Als jemand, der zur Industrie verbunden ist, die zu der Industrie verbunden ist, die mit programmierbaren Bremsen. Was denkst du über MISRA? Es gibt Standards in der Automobilindustrie wie MISRA, die dafür sorgen sollen, dass man besseren Code schreibt. Es ist aber hauptsächlich Compliance, also zum Beispiel sowas wie, man soll keine Rekursionen benutzen soll oder der Code soll maximal so groß sein, aber meistens ist es besser, in eine gute Architektur zu investieren. Wie ihr gesehen habt, ich habe den Code in C geschrieben, aber ob der Code gut ist oder schlecht, das ist nochmal ein anderer Konzern, das ist orthogonal dazu. Ich denke, man sollte beides machen. Zum einen, dass es so wenig wie möglich Bugs in deinem Code gibt. Darüber habe ich auch mal einen Talk gehabt. Aber danach sollte man immer noch solche Architekturentscheidungen treffen, die helfen, auch wenn jemand deinen Prozess übernimmt.
Also jetzt eine Frage aus dem Internet. Das Internet fragt, ob es funktionieren würde, diese Architektur zu skalieren auf größere Dinge wie Theming oder sowas zu erweitern. Und wir haben wieder ein kaputtes Mikrofon oder ein Feueralarm.